Predigtreihe, die heißt Verankert in Christus. Und es geht genau darum, dass wir unseren Halt in unserem Leben in Jesus Christus haben. Denn so viele Dinge in unserem Leben, sie haben immer die Möglichkeit und das Potenzial abzudriften und uns irgendwie so zu entgleiten. Aber Gott, er möchte uns einen festen Halt in sich geben. Ganz besonders in den wichtigsten Bereichen unseres Lebens, dass wir fest in ihm verwurzelt und verankert sind. Und heute möchte ich über ein Thema reden, das heißt verankert in der Güte Gottes. Für mich ist die Güte Gottes sowas wie ein großer, dicker Eckstein der Theologie. Ein Fundament, worauf mein ganzes Glaubensleben aufgebaut ist. Weil wenn ich nicht daran glaube, dass Gott gut ist, sowohl in den Höhen als auch in den Tiefen meines Lebens und diesen Stein aus meinem Glaubensleben entferne, dann wird das ins Wackeln kommen, ins Schwanken, vielleicht sogar einfallen. Aber Gott sagt mir in seinem Wort immer wieder, dass er mich liebt, dass er ein guter Gott ist, dass er gute Absichten und Pläne für mein Leben hat. Und das ist die große Frage, hey, kann ich das glauben, dass Gott ein Gott ist, der gute Pläne, eine gute Zukunft für mich hat? Ich glaube, Gott, er will uns das immer wieder neu zusprechen. Das ist das, was er in seinem Wort immer wieder tut. Er gibt uns Versprechen, er gibt uns Verheißungen, damit wir in der Zukunft dort ankommen, wo Gott uns auch haben möchte. Und über einige von diesen Verheißungen, über einige von diesen Zusprechen möchte ich heute mit uns reden, zu diesem Thema verankert in der Güte Gottes. Es gibt so diesen Spruch, der kommt aus einem amerikanischen bekannten Film, der heißt, Gott ist gut, alle Zeit ist Gott gut. Und ja, das ist schnell mal gesagt, ne? Das geht schnell mal über die Lippen, Gott ist gut, alle Zeit. Aber kann ich das wirklich immer in meinem Leben glauben? Auch dann, wenn ich deprimiert bin, wenn irgendwie große Nöte da sind, wenn es mir innerlich wirklich schlecht geht, dass Gott alle Zeit und jederzeit gut ist. Ich möchte dir an der Stelle was zusprechen aus dem Alten Testament, aus Klagelieder 3. Da gibt es einen starken Vers, ein paar starke Verse. Da heißt es, Gnadenbeweise des Herrn sind's, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden. Denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Sie ist jeden Morgen neu und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Der Herr ist gütig gegen die, welche auf ihn hoffen, gegen die Seele, die nach ihm sucht. Gott ist ein gütiger Gott. Das ist das, was die Bibel immer wieder sagt. Auch in den Psalmen ist das immer wieder ein Thema. In Psalm 119 zum Beispiel heißt es ganz kurz und prägnant, Gott, du bist gütig und tust den Menschen Gutes. Und gerade wenn man sich mit den Psalmen beschäftigt, dieses Buch, dieser Psalter, da begegnet man immer wieder dem späteren König von Israel, dem großen David, der so berührt ist von dieser Güte Gottes, dass er gar nicht anders kann, als darüber zu singen. Dass er gar nicht kann, als darüber immer wieder zu schreiben, weil diese Güte Gottes sein Leben so berührt hat. Und das ist mein Anliegen auch für heute, dass wir das erfahren dürfen, dass Gott uns mit seiner Güte in unserem Leben immer wieder neu und immer wieder neu überwältigen will. Und dass ich das erleben darf und am Ende sagen kann einfach, wow Gott, du bist so gut zu mir. Ja, ist fast zu gut, um wahr zu sein. Deine Güte, Gott, die verändert mein Herz. Deine Güte, Gott, ist es, die mich immer wieder neu auch zur Umkehr führt. Und ich möchte uns heute Morgen zeigen, warum es so wichtig ist, dass wir in der Güte Gottes wirklich fest verankert sind. Ja, das ist so eine wichtige Frage. Warum ist es so wichtig, dass ich diesen Anker in Gottes Güte habe in meinem Leben?
Einen kurzen Wechsel. Nun, ich glaube, wenn ich diesen Anker der Güte Gottes in meinem Leben nicht habe, wenn ich kein Verständnis der Güte Gottes oder ein falsches Verständnis davon habe, dann wird mich das in meinem Leben dazu führen, dass ich eine Menge Stress erleben werde, eine Menge Schwierigkeiten in meinem Leben haben werde, vor denen mich Gott eigentlich bewahren möchte. In Psalm 34, Vers 9, da steht: Erfahrt es doch selbst und seht mit eigenen Augen, dass der Herr gütig ist. Glücklich zu preisen ist der, der bei ihm Zuflucht sucht. Also die Güte Gottes ist nicht nur ein Begriff, ein theologisches Konstrukt, sondern es ist was Erfahrbares, was ich erleben kann in meinem Leben. Es ist was, was ich mit meinen geistlichen Sinnen wahrnehmen kann, die Güte Gottes. Und wo ich dann einfach überwältigt bin und merke, wow, Gott, du bist so gut zu mir. Es ist wie wenn ich eine Erfahrung mache und es gar nicht anders kann, als Gott anbetend auszudrücken, du bist so gut in meinem Leben. Danke, dass du ein solch guter Gott bist. Und das zu sehen und das zu erleben, da wünsche ich mir, dass wir heute hinkommen. Das ist das Ziel. Nun, es gibt vier Folgen, die passieren können, wenn ich nicht in der Güte Gottes verankert bin. Und ich glaube, die sind gut, wenn wir die vor Augen haben. Die möchte ich gemeinsam mit uns jetzt zusammen durchgehen. Und wir starten mit dem ersten Mal. Das erste ist, wenn ich Gottes Güte nicht sehe, dann beziehe ich alles auf mich und meine Leistung, anstatt Gott für sein Wirken in meinem Leben zu danken. Und manchmal ist das so leicht, dass wir die Dinge uns selbst zuschreiben, oder? Hey, das habe ich gemacht, ja, das habe ich gemeistert, das habe ich vollbracht in meinem Leben. Ich bin so schnell dabei, Dinge mir zuzuschreiben, die vielleicht auch Gott gewirkt hat in meinem Leben. Dabei war es Gottes Gnade, die mir das geschenkt hat, dass ich das überhaupt haben und erleben darf in meinem Leben. Es gibt eine sehr traurige Geschichte in Apostelgeschichte 12, die genau darüber spricht, über diesen menschlichen Hochmut. Und ich glaube, das ist gut, wenn wir uns das wieder neu vor Augen zu führen, dass uns unser Hochmut, unser Stolz immer zu Undankbarkeit führen wird. In Apostelgeschichte 12, ab Vers 21, da steht: An dem Tag, der für die offizielle Beendigung des Streits vorgesehen war, erschien Herodes in königlichem Prunk vor dem versammelten Volk, nahm auf der Bühne Platz und hielt eine feierliche Rede an die Delegation aus Tyros und Sidon. Begeistert jubelte das Volk ihm zu: So spricht ein Gott und nicht ein Mensch. Und Herodes ließ sich das gefallen, anstatt Gott die Ehre zu geben. Und jetzt kommt's. Da vollstreckte ein Engel des Herrn das göttliche Urteil an ihm. Herodes brach noch auf der Bühne zusammen, von einer schweren Krankheit befallen. Würmer zerfraßen seinen Leib und er starb einen qualvollen Tod. Also hier ist dieser König Herodes, und er hält eine Rede vor dem Volk, ja, und sie applaudieren ihm. Und er sagt: Ja, come on, hey, ja, genau richtig, ich bin's, ich bin hier der King Kong, ja. Und er genießt das so und er suhlt sich so da drin, in diesem Applaus, in diesem Bejubeltwerden, anstatt Gott die Ehre für das zu geben, was er in seinem Leben auch wirken darf. Lässt er sich selbst als Gott verehren. Und anscheinend ist das was Gott gar nicht gut fand. Und ich denke mir bei dieser Geschichte so, Herodes, er hat hier sein Leben nicht verloren, weil er irgendwie so unmoralisch war, ja, weil er irgendwie so gierig war oder gelogen hat oder gemordet hat, sondern die Bibel sagt hier, er war undankbar und er stellte sich selbst in den Vordergrund. Und damit hat Gott anscheinend ein Problem, wenn er uns beschenkt in unserem Leben, in seiner Güte, und wir dann so tun, als ob das unser Verdienst wäre, als ob wir es selbst gemacht hätten. Damit hat Gott ein Problem. Und ich glaube, an der Stelle will er uns auch verändern in unseren Herzen. Vielleicht sagst du auch, hey, ja, mein Leben, das habe ich mir doch alles aufgebaut. Ja, ich habe so hart studiert, ich habe so hart gearbeitet, ich habe mich abgequält für all das, was heute da ist in meinem Leben. Aber wenn ich mal ehrlich bin und mir die Frage stelle, wer hat mir denn eigentlich die Fähigkeiten gegeben, dass ich das überhaupt tun kann? Wer hat mir denn meinen Verstand gegeben, meine Schaffenskraft, meine Kreativität? Dann muss ich am Ende sagen, das alles, es kommt von Gott. Es ist zumindest das, was wir als Jesus-Nachfolger, als Christen glauben, dass alle guten Gaben in unserem Leben, dass sie von Gott selbst kommen. Hey, jeder Atemzug in meinem Leben, den ich nehme, der kommt von Gott. Und wenn er sagt eines Tages, es wird nicht mehr geatmet, dann ist vorbei. Alles ein Geschenk von ihm. Und ich glaube, diese Demut zu haben und das zu sehen, das tut uns gut. Demut tut dir gut. Ja, und sie macht dich als Nachfolger Jesu, deinem Herrn, ganz ähnlich. Und das ist so wichtig zu sehen, dass die Dinge, die da sind in unserem Leben, dass es Geschenke Gottes sind. Paulus bringt das im 1. Korintherbrief 4 so pointiert auf den Punkt mit einer einzigen Frage, dass er fragt, was bringt dich überhaupt dazu, so überheblich zu sein? Was bringt dich überhaupt dazu, so überheblich zu sein, mein Freund? Ja? Ist nicht alles, was du hast, ein Geschenk Gottes? Wenn es dir aber geschenkt wurde, warum prahlst du dann damit, als hättest du es dir selbst zu verdanken? Und ich glaube, das fasst es so perfekt zusammen. Herr Jesus, er bewahre uns davor, dass wir ein undankbares Herz bekommen und schenk uns neu eine Dankbarkeit in unser Leben hinein. Ich möchte dich ermutigen, dass du zum Beispiel einfach mal anfängst, eine Liste zu führen mit den Dingen in deinem Leben, für die du dankbar bist. Ja, und fängst an, sie aufzuschreiben und es gibt kaum ein Ende. Ja. Und das dann auch vor Gott zu bringen und ihm das auszusprechen, ja, wofür du dankbar bist, was er dir alles in dein Leben hineingeschenkt hat. Und du stellst dir das immer wieder neu vor Augen. Gott, er meint es so gut mit mir und es gibt so viele Gründe für Dankbarkeit in meinem Leben. Das Zweite ist, wenn ich nicht in Gottes Güte verankert bin, dann höre ich auf, Gott um Hilfe zu bitten. Und das ist ein großes Problem, wenn du vergisst, wie sehr Gott dir helfen will, wie gut es Gott mit dir meint, weil wenn du damit aufhörst, fängst du an, dich nur noch auf dich selbst zu verlassen, auf deine Stärken, auf das, was du selbst machen kannst und du wirst nicht mehr im Gebet vor Gott kommen und ihn bitten, dass er dir hilft, dass er eingreift. Dass er handelt eigentlich an deiner Statt, ohne dass du was tun musst. Und Jesus, er spricht da oft drüber, dass wir immer wieder vor Gott kommen sollen mit unseren Anliegen, um ihn darum zu bitten. Er sagt immer wieder, wir sollen anklopfen, er wird aufmachen. Ja, wir sollen fragen, er wird antworten. Wir sollen ihn suchen und er lässt sich gerne von uns finden. Gott, er will uns so gerne helfen in unserem Leben, aber er wartet oft darauf, dass wir den ersten Schritt gehen. Es gibt eine menschliche Verantwortung an dieser Stelle, die liegt bei dir, den ersten Schritt zu gehen. Ich stelle mir das gerne im Bild vor, wie so eine automatische Tür. Ja? Wir alle kennen diese schönen Schiebetüren in großen Geschäften und so weiter. Sie ist verschlossen, die Tür. Ja? Und dann gehe ich dahin und dann tada, ja, wie durch Magie, geht diese Tür auf, sobald ich in dieses Bewegungsfeld dieser Tür hineinkomme. Und ich glaube, ganz oft ist Gott ähnlich. Es gibt diesen Sensor, in den ich hineingehen kann, der heißt Glauben, der heißt Gebet. Und sobald ich mich in diesen Sensor hinein bewege und anfange, mit Gott zu sprechen und ihn um Sachen zu bitten, fängt er auch an zu reagieren und zu handeln. Aber wenn ich mich immer nur auf mich selbst verlasse, immer nur mein eigenes Ding mache und Gott nie einbeziehe in irgendwelche Anliegen, die mir wichtig sind in meinem Leben, also ich wundere mich da am Ende dann nicht drüber, dass Gott dann auch keine Türen aufmacht, wenn ich ihn gar nicht darum gebeten habe. Gott, er ist sensibel auf die Bewegungen unseres Geistes, Bewegungen unseres Glaubens in unserem Leben. Und vielleicht sagst du, naja, also ich kann doch Gott nicht mit meinen kleinen menschlichen Anliegen belästigen. Ich glaube, wenn ich diese Strategie, diesen Gedanken bis zum Ende denke, dass jedes Bedürfnis von mir, jedes Anliegen von mir vor Gott letzten Endes klein ist, wenn ich ihn sehe als den Allmächtigen, als den großen Schöpfer Gott, der die ganze Welt in seiner Hand hält. Alles ist in seinen Augen klein, oder? Im Vergleich zu diesem powervollen, mächtigen Gott. Aber er sagt uns immer wieder, er liebt es trotzdem, unsere Stimme zu hören. Und er liebt es, wenn ich meine Anliegen vor ihn bringe und vor ihm ausschütte. David sagt das in den Psalmen immer wieder, ich schütte mein Herz vor Gott aus. Ich schütte es ihm aus. Ja. Er weiß es sowieso, aber ich sage es ihm und er handelt immer wieder. Und Gott, er liebt es, wenn wir ihm unsere Anliegen, unsere Bedürfnisse bringen. Aber wenn ich Gottes Güte nicht sehe, wenn ich nicht davon ausgehe, dass ich es mit einem guten Gott zu tun habe, dann werde ich das auch nicht tun. Und so möchte ich dass wir uns das immer wieder neu vor Augen halten und sehen können, wie gut er ist. Ich glaube, wenn es mir mangelt an der Sicht, dass ich es mit einem guten Gott zu tun habe und mit Gottes Güte, dann wird in meinem Leben das vor allem an einem ganz schwachen Gebetsleben zu erkennen sein. Ich glaube, das ist ein ganz großes Kennzeichen. Menschen, die nicht in der Güte Gottes verankert sind, die nicht stark mit ihm verwurzelt sind, sie haben meist traditionelle, vielleicht rituelle Gebete, aber es sind keine Herz-zu-Herz-Gebete. Wenn mein Gebet nur noch zu einem Ritual geworden ist, was langweilig ist, ja, wo ich mich schon selber dran langweile, zu beten, dann glaube ich, dass es niemals um diese Herz-zu-Herz-Connection, ne, zu meinem Schöpfer im Himmel geht. Und dass es erstmal neu dran ist, dass ich sage, ich muss neu umkehren zur Güte Gottes und dann werde ich ihm auch wieder ganz anders im Gebet begegnen. Nun, wie lerne ich das? Wie lerne ich das, Gott zu vertrauen, dass er gut ist? In der Pädagogik, da gibt es einen Kreislauf, der heißt der Kreislauf der Sicherheit. Und dieser Kreislauf der Sicherheit, der ist kraftvoll. Ja, ich glaube, wir alle von uns, wir haben den in unserem Leben schon 100.000 Mal durchgemacht oder so. Und zwar ist der sehr simpel erklärt. Als erstes hat das Kind ein Bedürfnis. Ja, das Kind hat ein Bedürfnis. Zum Beispiel hat es Hunger. Ja, oder es will die Treppe hinauf. Der zweite Schritt ist dann, dass das Kind dieses Bedürfnis ausdrückt. Ja, Matan am Anfang seines Lebens natürlich besonders durch Schreien, durch Weinen, durch Eskalation. Ja, es macht allen um sich herum das greifbar und hörbar. Ja, da ist ein Bedürfnis, was ich habe. Ja, ich habe Hunger, ich brauche eine neue Windel, wo ist meine Mama, mir ist langweilig. Ja, es drückt es aus. Ja, und der dritte Schritt ist dann, dass die Eltern dieses Bedürfnis befriedigen. Deswegen holen sie das kleine Kind zum Beispiel aus dem Bett raus, gerade braucht. Ja. Und in einem vierten Schritt dann am Ende lernt das Kind dadurch Vertrauen. Vertrauen wächst. Ja? Und dieser Kreislauf, der wiederholt sich ständig. Der geht immer wieder von vorne los. Es gibt ein Bedürfnis. Ja? Das Bedürfnis wird ausgedrückt. Das Bedürfnis wird gestillt. Und es wächst Vertrauen. Und ich möchte dir sagen, in der Beziehung zu deinem himmlischen Vater, da ist es genauso. Ja, wenn wir das erleben, dass wir ihm gegenüber unsere Bedürfnisse ausdrücken, dass das Bedürfnis gestillt wird, wächst am Ende Vertrauen und ich gewinne mehr Zuversicht, das nächste Mal mein neues Bedürfnis wieder neu auszudrücken. Und Gott erwünscht sich das so sehr von uns, dass wir ihm das ausdrücken, was uns wichtig ist in unserem Leben. Hey, wie fühle ich mich momentan? Was macht mir Freude? Was belastet mich? Und das Schöne ist, dass Gott uns dazu immer wieder neu Verheißungen und Versprechen in seinem Wort gibt. Und er sagt, er möchte unser größter Versorger in unserem Leben sein. Er möchte die Bedürfnisse, die groß und die wichtig sind in unserem Leben, er möchte ihnen begegnen. Er will derjenige sein, der uns an die Hand nimmt und uns durch unser Leben leitet und führt. Und wir sind dazu aufgerufen, ihm immer wieder neu zu begegnen und ihm das auszudrücken im Gebet und zu sagen, Gott, ich möchte das. Ja? Ich möchte mit dir gemeinsam durchs Leben gehen, dir meine Bedürfnisse hinlegen und ich vertraue darauf, dass du denen begegnen wirst. Manchmal passiert es dann trotzdem, dass Bedürfnisse in unserem Leben nicht so gestillt werden oder beantwortet werden, wie wir uns das wünschen. Ja? Kennen wir alle. Ja? Und trotzdem hat es nichts damit zu tun, dass Gott nicht gut ist. Trotzdem hat es nichts damit zu tun, dass Gott nicht hört. Eine Verzögerung unserer Bitte ist keine Verweigerung. Gott hat auf eine bestimmte Bitte, die du ihm gegenüber geäußert hast, vielleicht gar nicht Nein gesagt, sondern er ist gerade dabei, dir was beizubringen. Und ich glaube, das macht Reife in unserem geistlichen Leben ganz oft so aus, dass ich Dinge gegenüber Gott ausspreche und es passiert nicht sofort was. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, entweder ich verzweifle daran und glaube gar nicht mehr, dass das passieren wird, oder ich begebe mich in das Wartezimmer Gottes hinein, wo er in dieser Zeit auch an meinem Herzen, an meinem Charakter arbeitet, dass ich an Dingen festhalten und vertrauen kann, dass Gott sie gehört hat und dass Gott handelt. Und dass er mir auch in dieser Zeit irgendwie neu vielleicht wieder eine Geduld und ein Durchhaltevermögen beibringen will. Weil ich glaube, wenn selbst wir menschlichen Eltern es wissen, unseren Kindern gute Gaben zu geben, wie viel mehr will Gott uns eigentlich als unser himmlischer Vater immer wieder neu mit guten Gaben versorgen? Und das passiert nicht immer nur, indem wir schnell unsere Bedürfnisse erfüllt bekommen. Das dritte ist jetzt, wenn ich Gottes Güte vergesse, dann höre ich auf, Gott in schwierigen Zeiten zu vertrauen. Ich höre auf, Gott in schwierigen Zeiten zu vertrauen, aber wenn ich sehen kann, wie gut Gott ist, weil ich diese Erfahrung auch immer wieder mit ihm gemacht habe, ich glaube, ich würde es ganz automatisch tun, dass ich immer wieder neu zu ihm renne und ihm meine Anliegen ausspreche. wenn ich weiß, dass meine Bedürfnisse meinem Vater im Himmel nicht egal sind, dann würde ich doch immer, wenn Schwierigkeiten, wenn Nöte da sind in meinem Leben, als allererstes mich an ihn wenden. Einfach, wenn ich wüsste, hey, das stimmt, ich habe einen himmlischen Vater und er meint's gut mit mir, dann gehe ich zuerst zu ihm. Hey, Gebet sollte immer unsere erste Reaktion sein und nicht unser letzter Strohhalm. Sondern mein erster Impuls, wenn es mir schlecht geht, wenn ich ein Problem habe, ja, wenn ich in einer Krise bin, ich renne zu Gott und ich klopfe bei ihm an und ich warte auf seine Antwort. Ich warte auf sein Handeln in meinem Leben. Und nun ganz zum Ende, das vierte ist jetzt, wenn ich Gottes Güte vergesse, ich glaube, ich werde pessimistisch, was die Zukunft betrifft. Wenn ich nicht wirklich weiß, dass Gott durch und durch gut ist und ihm das auch zuspreche, dass er mein Versorger sein darf, dass er derjenige ist, der es gut mit mir meint, dass er mich sogar liebt. Wenn ich das nicht glaube, dann werde ich auch immer Sorgen und Ängste haben, was meine Zukunft betrifft. Schau mal, in Psalm 27, Vers 13, da schreibt David: Doch ich bin gewiss, dass ich am Leben bleiben und sehen werde, wie gütig der Herr ist. Also David, er sagt hier, ich wäre wahrscheinlich daran verzweifelt, wenn ich das nicht glauben könnte, dass ich es mit einem guten, mit einem gütigen Gott zu tun habe. Und er sagt dann weiter am Ende dieses Psalms: Hoffe auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut. Ja, hoffe auf den Herrn. Und das ist was ich dir heute auch zusprechen möchte, was wir in diesem Psalm hier von David aus seinem Mund hören. An diesem Sonntag heute, hoffe auf den Herrn und richte dich neu auf ihn aus, dass er deine Hoffnung ist. Verlass dich nicht auf deine eigene Stärke, auf dein eigenes Vermögen, auf das, was du bringen kannst, sondern hoffe auf den Herrn. Und ich hoffe und ich bete, dass wir am Ende das dann auch sagen können, so wie Jeremia das ausdrückt in Jeremia 29. Denn ich weiß, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und euch eine Hoffnung zu geben. Gott, er ist so gut und er hat gute Pläne für dich und für deine Zukunft. Er ist es, der dein Leben in seiner Hand hält. Und deswegen möchte ich dich heute ganz neu einladen. Veranker dich ganz neu in der Güte Gottes. Am guten Gott, der es so gut mit dir meint. Amen.